Also ich hätte vollstes Verständnis gehabt, wenn ich 2017 gekündigt worden wäre.
Wenn ich bei WUGA alles exakt gleich gemacht hätte, einfach nur 2 Monate später, dann wären wir möglicherweise schon nach 1 oder 2 Jahren pleite. Täglich morgens auf die E-Mail zu gucken, wie entwickelt sich unser neues Spiel, war für mich wichtiger, als in die Zeitung zu schauen, was für ein Foto von mir ist entstanden mit Angela Merkel.
Hier ist der Gründerszene-Podcast So geht Startup. Wir sprechen mit Gründern und Investoren über ihren Weg und wir hoffen auf ganz, ganz viele Tipps für andere Startup-Begeisterte. Ich bin Georg Reeth, Redakteur bei Gründerszene und heute spreche ich mit Jens Begemann. Er ist Gründer und CEO von WUGA, eines der größten Spielunternehmen Deutschlands. Hallo Jens.
Hallo, hallo Georg.
Wir sprechen heute wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich zum letzten Mal über WUGA. Du wirst nämlich das Unternehmen Ende Juni nach 11 Jahren verlassen. Wie schwer fiel die Entscheidung?
Ja, ich habe sehr lange darüber nachgedacht, aber jetzt fühle ich mich damit sehr wohl und ich bin sicher, dass das die richtige Entscheidung ist. Also du sagst ja selbst, es sind schon über 11 Jahre, fast 12 sogar, dass ich mit den ersten Gründungsvorbereitungen begonnen habe und das war eine sehr intensive Zeit, eine sehr tolle Zeit mit Höhen und Tiefen und ich habe wirklich da mehrere Monate drüber nachgedacht, sehr intensiv. Und am Ende bin ich zu dem Schluss gekommen, das ist ja jetzt der richtige Zeitpunkt für mich. WUGA ist auf dem besten Punkt, wo es jemals war. So erfolgreich waren wir noch nie. Und ich glaube sogar auch für WUGA ist das richtig, dass jetzt mal nach über einem Jahrzehnt da mal eine Veränderung stattfindet.
Na, es gab ja sehr viele Veränderungen, aber dazu können wir gerne noch im Detail sprechen. Ja, das stimmt. Gründer sprechen ja bei ihrem Startup immer gerne von ihrem Baby und vielleicht mal bei dieser Metapher zu bleiben. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, so erfolgreich wie nie. Ihr seid also kein Baby mehr, aber seid ihr vielleicht gerade in der Pubertät, über die Pubertät hinaus, seid ihr kurz vor der Rente? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich mache seit 10 Jahren jeden Monat sogenannte Starter-Sessions, wo ich immer mit den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in dem Monat angefangen haben, einfach eine Stunde verbringe. Und seit einiger Zeit verbringe ich da ein Bild, wo ich die Geschichte von WUGA erzähle anhand der Entwicklung eines Menschen. Wo ich sage, unsere Gründung 2009, das waren unsere Babyjahre, dann ging es in die Schule. Dann war die Teenager-Phase, wo wir nicht wussten, was wir mit unserem Leben anfangen sollen, in ganz viele Richtungen experimentiert haben und in vielen Richtungen gescheitert sind. Dann waren wir erwachsen, sind in die Schule gegangen. Und schlussendlich, als junge Erwachsene, haben wir geheiratet, haben vor 1,5 Jahren uns einem größeren Verbund angeschlossen, nämlich als wir WUGA an Playtika verkauft haben. Und seitdem sind wir in glücklicher Ehe und wissen, was wir im Leben wollen.
Okay, gut. Jetzt habe ich hier die Frage und die Antwort ja quasi in den Mund gelegt. Das klang jetzt auch so ein bisschen nach dir selbst, oder? Also ein bisschen was davon kann man, glaube ich, auch auf deine eigene Historie zurückführen oder gleichsetzen.
Ja. Ja, ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist doch bei vielen Unternehmen so, dass dann die Persönlichkeit des Gründers oder die Erfahrungen des Gründers sich dann auch irgendwie auf das Unternehmen übertragen.
Dann lass uns gerne mal bei dir anfangen. Ich habe mal ein paar alte Sachen rausgekramt. Du hast mal bei Startup Grind gesessen, das ist so ein Gesprächsformat, und hast du erzählt, dass du bereits als 10-Jähriger angefangen hast zu programmieren. Ich weiß nicht, ob man das mit dem heutigen Programmieren vergleichen kann. Du hattest da von einem Apple II gesprochen, der kam irgendwas in den 70ern, glaube ich, raus.
Genau.
Und damals war das wahrscheinlich alles noch ganz anders. Heute hat jeder Zugang zu irgendwie 10 Computern, hat Tutorials im Netz, aber wie war das damals?
Ja, ich war 10, 1987, das war eben ein Computer, der war schon einige Jahre alt. Und mein Vater, der ist Landwirt, hatte sich aber selber Programmieren beigebracht. Also Landwirt, Mathelehrer, Physiklehrer, Unternehmer, der hat ganz viele Dinge in seinem Leben gemacht. Und der hat mir im Grunde einen Tag lang Programmieren beigebracht. So die allerersten Schritte und den Rest, da war ich dann im Grunde angewiesen auf ein Buch, wie man lernt, Basic zu programmieren. Und das war ganz, ganz, ganz einfach. Und nach, glaube ich, ein paar Tagen war so das erste Spiel fertig. Extrem einfach. Also ich weiß nicht, ob das relevant ist, aber extrem einfach.
Und, kommt auch an, ob ihr das bei WUGA später übernommen habt, das Spiel.
Ja, nicht wirklich. Also unser erstes WUGA-Spiel war Brain Buddies, also so ein Gehirnjogging-Spiel. Und 20 Jahre davor, 1987, habe ich ein Spiel gemacht. Da ging es darum, der Computer zeigt eine Zahl, die merkt man sich und tippt sie ein, also zum Beispiel 374 und dann wird die Zahl verlängert, 3748, die verschwindet wieder, man tippt ein 3748 und so wird es immer eine Stelle mehr, bis man es sich eben nicht mehr merken kann. Und damals als Zehnjähriger, ja, so 10, 11, 12, 13 Stellen habe ich, glaube ich, geschafft. Und dann haben wir das gespielt ein paar Tage lang und dann habe ich mich dem Nächsten zugewandt.
Also ein paar Parallelen erkenne ich da schon zu Brain Buddies. Ich erinnere mich, das damals gespielt zu haben und wenn ich mich recht entsinne, ich weiß nicht, ob das nur so eine Legende ist. Habt ihr, glaube ich, auch Mitarbeiter nach dem Wert, den sie in diesem Spiel hatten, eingestellt? Stimmt das?
Oh, ich glaube, das ist eine Legende, ehrlich gesagt. Das ist, die ist auch nicht von mir. Also die ist auch nicht erfunden von uns. Also dann hat das wirklich Blüten getragen über WUGA hinaus.
Okay, alles klar. Lass uns mal kurz davor noch bleiben. Du bist dann, du hast natürlich Schule gemacht und so weiter und so fort. Dann bist du irgendwann zu Yamba gegangen. Mhm. Wie kamst du dahin?
Also ich war schon immer sehr gründerinteressiert. Ich habe mit 18 parallel zum Abitur damals habe ich einen Gewerbeschein beantragt und habe in meinem kleinen Ort Computer verkauft, Netzwerke installiert und mir so was dazu verdient. Habe dann studiert und wollte direkt nach dem Studium gründen. Und es war aber 2001, die Dotcom-Blase war gerade geplatzt. Und ich habe eigentlich gemerkt, okay, ich habe keine Finanzierung, keinen Mitgründer, keine gute Idee. Und eigentlich auch keine Ahnung, wie ein Startup funktioniert. Und habe dann gesagt, gut, ich muss jetzt erstmal verstehen, wie Startups funktionieren. Und bin mit, glaube ich, 100 Lebensläufen in der Hand über jedes Startup-Event getingelt, was es in Berlin damals gab. Und habe im Grunde mich angebiedert als junger Mensch, möchte Mitgründer werden. Und die ganzen Unternehmen haben alle gesagt, also keiner wollte mich als Mitgründer. Aber ich habe dann irgendwann einen Anruf bekommen von Alexander Samba und ja, weiß ich noch, April 2001, hallo, ich habe Hallo gesagt und auf der anderen Ende der Leitung hörte ich, ja, hallo, hier ist Alexander Samba, weißt du, wer ich bin?
Und wusstest du, wer das ist?
Ja, das war damals durch die Alando-Ebay-Geschichte, 99, ja, die Gründung von Alando und nach wenigen Monaten der Verkauf von Ebay waren die drei schon aus den Medien bekannt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann fange ich bei Yamba an und mache das 2 Jahre, so war mein Plan, um zu lernen, wie ein Startup funktioniert und dann gründe ich selber. Und aus diesen 2 Jahren wurden dann 7.
Und du warst CPO, also genau, eine relativ hohe Stelle.
Chief Product Officer, genau, hieß das dann offiziell irgendwann mal, ja.
Um nochmal ganz kurz zurückzugehen, du meinst gerade 100 Bewerbungen und 99 Absagen?
Nein, ganz so was nicht. Ich hatte einfach 100 Lebensläufe in der Hand und bin da über Startup-Events getingelt. Ich habe keine abgeschickt, sondern ich hatte wirklich meinen Lebenslauf in der Hand und habe einfach Gespräche geführt mit anderen Startups. Und man kann sich das vorstellen, wenn man als junger Mensch auf Startups zugeht, die schon existieren, und sagt, hier, ich möchte gern als verspäteter Mitgründer einsteigen bei euch, obwohl ihr schon vor 2-3 Monaten angefangen habt und übrigens, ihr wisst eigentlich gar nichts über mich und außer vielleicht meinen Schulnoten und meinem Lebenslauf ist nichts bekannt, dass das jetzt nicht auf Begeisterung stößt, kann man sich vorstellen. Aber eins dieser Startups, das war damals die Gruppe rund um Christian Weiß, Christian Schagen, Max Moldenhauer, die haben dann meinen Lebenslauf an, ich glaube, Olli oder Alexander weitergegeben.
Ah, okay. Und was hättest du gemacht, wenn da keine Reaktion gekommen wäre? Also alles absagen?
Das weiß ich noch nicht so richtig. Ich hatte eine Option, bei Siemens anzufangen. Das war so das ganz große Kontrastprogramm. Da habe ich auch meine Diplomarbeit geschrieben. Und vielleicht hätte ich da begonnen und parallel weiter Ausschau gehalten und ein bisschen Lebenserfahrung gewonnen. Ich war ja erst 24 damals, gerade 24 geworden.
Heute ja fast schon alt für einen Gründer, ne?
Ja, das stimmt. Obwohl ja angeblich die etwas älteren Gründer im Durchschnitt sogar erfolgreicher sein sollen. Aber ach, ich glaube, Alter ist dann am Ende doch nicht so wichtig.
Ja. Du hast es ja gerade schon gesagt, offiziell wurde WUGA 2009 gegründet. Du meintest vorhin, es sind fast schon 12 Jahre. Also hast du relativ schnell, nachdem du nicht mehr bei Yamba warst, schon über das Startup nachgedacht, 2008?
Ja, ich habe bei Yamba gekündigt, mit dem festen Vorhaben zu gründen. Also ich habe bei Yamba gekündigt und bin dann bei Yamba raus, ziemlich exakt vor 12 Jahren, im Juni, Juli 2008 und habe dann nur wenige Wochen Pause gemacht und bin dann in die USA gereist, um mich etwas inspirieren zu lassen, weil ich noch nicht genau wusste, was ich machen wollte. War bei Freunden und Bekannten. Ich weiß noch, ich lag mit einer Luftmatratze in Los Angeles bei einem Freund im Wohnzimmer, als morgens der Fernseher lief und es hieß, Lehman Brothers sei zusammengebrochen. Das war so die Phase damals. Und habe ein paar Wochen gebraucht, um herauszufinden, was ich eigentlich will und mich dann im Grunde zurückbesonnen auf meine Spieleleidenschaft als Teenager und auch meine Leidenschaft, selber Spiele zu erstellen.
Mhm. Aber wie bist du dann vorgegangen? Jeder will irgendwie, wenn er selbst Spieler ist, ein Spiel machen und damit erfolgreich werden. Die wenigsten schaffen das. Wie hast du es gemacht damals?
Ja, ich wusste, dass ich das Ganze nicht alleine machen möchte oder schaffen möchte. Und ich habe dann wirklich nach einem Mitgründer gesucht. Und wir waren ja am Ende dann zu dritt, aber der... Also zuerst bin ich zugegangen auf einen gemeinsamen, auf einen Freund, Christian Schagen, der mich dann an einen wieder gemeinsamen Freund weitervermittelt hat, Patrick Paulisch. Und Patrick hatte gerade im Kopf, er wollte irgendwas machen in Richtung von einem Portal für Silver Surfer, also Silver Surfer, Leute mit grauem Haar. Ich wollte was machen in Richtung Spiele. Und das am Ende zusammen hat dann ergeben, okay, was könnte man denn machen? Wir machen irgendwas in Richtung Gehirnjogging und Gehirntraining. Und das ist dann im Laufe der ersten Wochen, wo wir uns damit beschäftigt haben, ist das Produkt dann deutlich jünger geworden. Also es ist eigentlich Brain Buddies, ist dann eigentlich überhaupt kein Gehirnjogging-Spiel für Senioren mehr geworden, sondern eher ein kompetitiver Vergleich zwischen eher tendenziell jungen Menschen auf Facebook. Das war also so eine Aneinanderreihung von Ereignissen, Verkettungen, auch Zufällen, die am Ende dazu geführt haben. Wir haben einfach mal angefangen. Also statt zu lang zu analysieren, haben wir einfach angefangen und während der ersten Monate sehr stark iteriert. Und da, so hat sich das eben entwickelt von der Webseite für Silver Surfer hin zu, wir gehen auf Facebook, also wir gehen auf soziale Netzwerke, wir gehen auf Facebook und wir machen eben Brain Buddies.
Ich habe nämlich die App, weil du gerade Facebook und andere Netzwerke sagst, vor kurzem nochmal gesucht. Die gibt es mittlerweile nicht mehr.
Leider nicht mehr.
Das erste Ergebnis war, glaube ich, von MindVZ. Das muss also sehr lange her sein, seitdem das aktiv ist.
Ja, wir haben, also Brain Buddies, unser erstes Spiel, war ja ein Spiel, was lief auf Facebook.com und auch auf MindVZ, StudiVZ. Und irgendwann war es leider technisch nicht mehr möglich, das weiter zu pflegen. Das war ja entwickelt in Flash. Flash ist de facto tot und auch ein paar andere Technologien, die wir benutzt haben. Es ist leider schade, aber der Aufwand, das wieder zum Laufen zu bringen, wäre doch sehr, sehr erheblich. Und das ist dann doch schwierig als Startup, sich dann so einen Luxus zu leisten, wenn das Spiel eigentlich keiner mehr benutzt oder weniger nur noch.
Ich habe mal geschaut, in unserer Gründerstimme-Datenbank hieß es dann ungefähr ein Jahr später schon, dass wir mit rund 40 Millionen Spielern monatlich der drittgrößte Spielehersteller neben Zynga und Electronic Arts seid. Wie ist das so schnell so explodiert?
Ja, wir haben sehr stark gesetzt auf virales Wachstum. Also wir haben unser erstes Spiel Brain Buddies, aber dann auch die Spiele, die danach kamen, sehr stark optimiert darauf, wie können wir ohne Marketinggeld die viralen Kanäle von Facebook nutzen und möglichst große Nutzerzahlen erreichen. Und wenn man ehrlich ist, vom Umsatz her waren wir nicht ansatzweise unter den Top 3. Vom Umsatz her waren wir da weit entfernt. Aber wir haben eben sehr stark gesetzt, wie können wir mit geringen finanziellen Mitteln eine sehr große Spielerschaft erreichen und das optimiert. Und haben praktisch noch gar keinen Umsatz gemacht oder wenig Umsatz gemacht zu dem Zeitpunkt. Und Facebook war damals in einer Phase, wo sie das sehr gefördert haben zum Vorteil von manchen Startups. Dann auch irgendwann hat es Überhand genommen, es ist dann wirklich in Spam ausgeartet. Und nach einigen Jahren, ungefähr so 2013, 14, 15, so in der Phase, hat Facebook dann diese Gratisverbreitung über virale Kanäle massiv zurückgefahren. Das hing dann auch mit dem Facebook-Börsengang zusammen, dass Facebook dann auf einmal Geld verdienen wollte. Und das hat auch mit beigetragen, so zur ersten VUCA-Krise. Aber am Anfang haben wir wirklich sehr stark auf diese virale Verbreitung gesetzt und das einfach, glaube ich, ganz gut optimiert, wie man dafür sorgt, dass andere eingeladen werden.
Gibt es da Tipps von damals, die heute immer noch zählen? Weil dieses kostenlose Marketing, das hatten ja theoretisch alle zur Verfügung, aber nur ihr und ein paar andere habt es geschafft. Was habt ihr denn besser gemacht?
Ja, also ich versuche das mal ein bisschen zu generalisieren, dass man das auch übertragen kann auf andere Situationen. Wir sind ja im Grunde, wir haben uns eine Plattform genommen, das war in dem Moment Facebook, und wir haben diese Plattform bespielt und optimiert. Und wenn es Plattformen gibt, auf denen man sich draufsetzt, dann kann man die zu seinem Vorteil nutzen, wenn man sich sehr, sehr genau anschaut, was funktioniert eigentlich auf der Plattform momentan und wo gibt es hier vielleicht auch irgendwelche Dinge, die man ausnutzen kann oder Lücken, die man ausnutzen kann oder auch irgendwelche Spitzfindigkeiten. Das war bei Facebook.com so, das war in den frühen Tagen des App Stores so. Das ist häufiger mal so, wenn neue Plattformen rauskommen. Mhm. Und dann muss man aber, und da dann wirklich ganz, ganz viel iterieren und wirklich im Detail, da habe ich dann wirklich auch als Gründer und CEO im Detail dran gesessen, wie genau ist der Text, den wir zeigen im Newsfeed, wie genau sieht der Button aus, welche Farben benutzen wir. Wir haben ganz viel experimentiert, AB-Tests gemacht und wirklich Detailoptimierung betrieben und das hat funktioniert. Mhm. Und dann muss man aber, das ist dann auch ganz, ganz wichtig, wenn man so profitiert von einer Plattform und auf dieser Plattformwelle reitet, dann muss man eben auch verstehen, das funktioniert nicht ewig. Irgendwann setzen sich dann die Interessen des Plattformbetreibers durch. Und da muss man dann einen Pfad finden für sein eigenes Unternehmen, eine direkte Kundenbeziehung zu haben und nicht mehr komplett abhängig zu sein von dieser Plattform und ein anderes Geschäftsmodell zu finden. Und das ist nicht einfach.
Und wie wichtig ist es, da so einen persönlichen Kontakt vielleicht zu einer dieser Plattformen zu haben?
Ja, das hilft. Das hat uns, bei Facebook war das für uns nicht erforderlich. Es gab noch eine zweite Firma, Playfish, die gehörte dann zu Electronic Arts. Da war einer der Gründer im Silicon Valley. Und obwohl das eigentlich eine Londoner Firma war. Hm. Und einer der Gründer hatte aber eben seinen Sitz und seinen Standort und hat gewohnt, wenige Kilometer von Facebook entfernt. Das hat denen enorm geholfen, weil die früh Zugriff zu Dingen bekommen haben, von denen wir dann erst erfahren haben, wenn die schon live waren. Und Playfish hat es eben gehört, schon während der Entwicklungsphase über den gemeinsamen Kaffee mit dem Plattformteam von Facebook. So, diesen Vorteil hatten wir nicht. Das hilft sehr viel. Aber wenn man das nicht hat, kann man einfach auch sehr genau beobachten, was macht Facebook da eigentlich, welche neue Funktion gibt es jetzt, welches Experiment und darauf optimieren. Aber da gibt es sehr kurze Fenster. Also wenn ich bei Wooga alles exakt gleich gemacht hätte, aber einfach nur 2 Monate später, wir hätten alles genau gleich gemacht, aber nur 2 Monate später, dann wären wir möglicherweise schon nach 1 oder 2 Jahren pleite gegangen.
Okay, das heißt, wie sinnvoll sind diese Tipps, die du gerade gegeben hast, wenn Zufall so eine große Rolle spielt?
Ja, Timing spielt eine große Rolle. Es kann einen nach oben befördern. Man muss dann sich eben sehr genau anschauen, in welcher Situation bin ich gerade. Also ich würde schon dazu raten, wenn ich eine Marktopportunity habe, dann ist die in der Regel nicht offensichtlich, weil wenn sie offensichtlich wäre, dann wird es ja jeder machen. Mhm. Und als Gründer sehe ich manchmal Nischen oder Bereiche, wo ich denke, okay, hier kann ich auf eine Plattform setzen oder hier gibt es einen neuen Vertriebskanal oder im Online-Marketing gibt es irgendeine bestimmte Art und Weise, wie ich mein Produkt bewerben kann oder das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Dann ist es schon ratsam, mit voller Energie und vollem Tempo das auszunutzen, weil etablierte Unternehmen eben viel langsamer sind. Aber man muss sich bewusst sein, dass solche Zeitfenster sich dann oft schließen. Und da wäre dann mein Rat, nutze es aus, sei schnell und bereite dich darauf vor, dass es irgendwann nicht mehr da ist und mach dann was anderes.
Mhm. Das sagst du jetzt im Nachhinein so weise und ruhig. Damals sah das wahrscheinlich alles ein bisschen anders aus. Wie hat sich das damals für dich angefühlt, plötzlich so im Mittelpunkt zu stehen? Die Kanzlerin war ja auch bei euch. Man hat Millionen von Spielern, man hat hunderte Mitarbeiter. Was ist das für ein Gefühl? Ist es eher ein ängstliches Gefühl, weil man plötzlich alles verlieren könnte? Oder fühlt man sich da wie der König?
Also zum einen sind meine emotionalen Gefühlsausbrüche und sagen wir Mood Swings, also die Schwankungen der Stimmung, als Gründer deutlich stärker als Angestellter Prokurist zum Beispiel. Also bei Jamba hatte ich ja auch zu Ende meiner Jamba-Zeit, glaube ich, 120 Mitarbeiter, war Prokurist, Teil des Management-Teams, also hatte auch Verantwortung. Aber als Gründer waren für mich deutlich größer, sowohl nach oben, heute erobere ich die Welt und wir gewinnen, bis hin zu, oh mein Gott, in wenigen Monaten sind wir pleite. Und das hängt damit zusammen, dass man als Gründer oder ich als Gründer, ich spreche mal lieber von mir, glaube ich schon zum einen natürlich stärker dann auch eine Verantwortung hat. Und diese Verantwortung habe ich sehr stark gespürt für meine Mitgründer als CEO, für meine Mitarbeiter, für natürlich meine Investoren, für unsere Kunden. Und deswegen waren diese Sprünge deutlich stärker emotional. Das hing jetzt weniger mit den Dingen zusammen, die man vielleicht so in der Öffentlichkeit gesehen hat, als uns Angela Merkel besucht hat, 2013, glaube ich, war es. Das war schon cool und besonders. Aber in dieser Woche, das war die erste Märzwoche 2013, da ist etwas anderes passiert, das war für uns noch viel wichtiger. Also Angela Merkel kam am Donnerstag, aber am Dienstag zuvor haben wir ein neues Spiel gelauncht, Pearl's Peril. Und das war für mich wichtiger, das war das wichtigere Ereignis. Und täglich morgens auf die E-Mail zu gucken, wie entwickelt sich unser neues Spiel, war für mich wichtiger, als in die Zeitung zu schauen, was für ein Foto von mir ist entstanden mit Angela Merkel. Und diese emotionalen Stimmungsschwankungen, die sind dann eben schon auch beeinflusst worden von, wie geht es uns als Unternehmen, können wir wachsen, sind wir profitabel, machen wir Verluste, wie weit können wir diesen Pfad fortsetzen, wie viel Investorengeld haben wir noch. Das war eher so der Hebel. Und das sind so die Dinge, die man vielleicht in der Öffentlichkeit dann nicht so sieht, sondern die wirtschaftliche Entwicklung und die Verantwortung für ja, alle genannten Parteien.
Ja. Diese Stimmungsschwankungen, die du gerade erwähnt hast, die können ja auch schädlich sein fürs Unternehmen. Würdest du Gründern empfehlen, wo du weißt, okay, die starten jetzt demnächst durch und erleben ähnliche Emotionsschübe wie du, dass sie sich da irgendwie professionelle Hilfe für holen? Oder hattest du das damals auch gemacht?
Ich hatte das nicht, das hilft. Aus meiner Sicht ein persönlicher Coach hilft. Das habe ich dann später auch erstmal in Anspruch genommen, eine Person, mit dem ich regelmäßig spreche und einfach mich ausspreche und dann auch Ratschläge bekomme. Und das hatte ich in diesen schwierigen Phasen nicht. Da hatte ich meine Familie, das war enorm hilfreich. Aber ich hätte, glaube ich, zusätzlich früher noch gern jemanden gehabt, der sowas Ähnliches schon mal erlebt hat, wo sie oder er vielleicht selbst schon mal gegründet hat, in ähnlichen Situationen war. Und das war dann erst ungefähr um 2017 herum. Da habe ich dann mit einem anderen Gründer, im Grunde so eine Partnerschaft, bin ich eingegangen. Klaas Kersting war das damals, der ist dann auch Beiratsmitglied, also Boardmitglied von uns geworden und der hat auch schon viel erlebt in seinem Leben und mit dem habe ich mich dann sehr, sehr regelmäßig ausgetauscht und das war sehr hilfreich, einfach wirklich ganz frei zu erzählen, wie es mir geht und was meine Sorgen sind, was meine Hoffnungen sind und das dann einfach von ihm zu hören, gespiegelt zu bekommen. Was denkt er darüber? Was hat er schon erlebt? Wie war das bei ihm? Das war sehr hilfreich. Also ich glaube, so einen Partner zu haben, persönlich, privat, mit dem man frei reden kann, das hilft. Und dann aber auch einen Partner zu haben, mit dem man über berufliche Themen reden kann, wo sie oder er ähnliche Höhen und Tiefen schon mal erlebt hat, das hilft auch enorm.
Du hattest ja Pearl's Peril gerade erwähnt, das kam an einem Dienstag vor Angela Merkel raus. Genau. Das ist immer noch ein Erfolg bei euch, das ist 7 Jahre her. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn ein Produkt so lange funktioniert?
Ja, das ist ein gutes Zeichen. Da hat sich auch haben sich meine Gedanken auch sehr verändert. Wir haben angefangen bei Wooga und haben eine Gedankenwelt gehabt. Auf Englisch würde ich, glaube ich, Mindset sagen, wo wir gedacht haben, wir sind vor allem ein Spieleentwickler und wir sind eigentlich, geht es nur darum, ständig neue Spiele zu entwickeln, auf den Markt zu bringen. Dann haben die einen gewissen Produktlebenszyklus und dann kommt das nächste. Und das hat sich im Laufe der Jahre verwandelt dahin, dass diese Spiele Services sind, dass sie Dienste sind. Und dass wir also Dienste bauen und Services bauen, die wir ständig verändern, ständig erweitern, ständig Dinge hinzufügen. Und wie gesagt, Pearl's Peril ist jetzt über 7 Jahre alt. Wir haben auch Spieler, die seit 7 Jahren fast jeden Tag spielen. Wir haben immer noch über 20 Mitarbeiter, die jeden Tag an Pearl's Peril arbeiten, es verbessern, neue Inhalte hinzufügen. Und das ist ein sehr positives Zeichen, weil es im Grunde eine Entwicklung ist hin von, ich werfe einzelne Produkte auf den Markt und dann funktionieren die mal oder auch nicht, zu, ich baue einen Service, wo ich eine langfristige Beziehung mit meinen Kunden aufbaue und wo ich ständig Verbesserungen mache, ständig neue Inhalte hinzufüge, ständig auf die Zahlen gucke, ständig iteriere, über lange Jahre Marketing mache. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Und wir betreiben neue Spieleentwicklung natürlich auch immer noch, die ist auch enorm wichtig. Unser Ziel ist es aber, Spiele zu bauen, die wirklich über 10 Jahre gespielt und geliebt werden. Mhm.
Okay, das heißt, in 3 Jahren braucht ihr den nächsten Hit.
Ja, wir haben ja, also unser erfolgreichstes Spiel momentan ist ein Spiel, das heißt June's Journey.
Das kam 2017.
Genau, richtig. Fast 3 Jahre alt. Und da ist auch so das innere Mantra, was wir sagen. Wir wollen, dass 2027, wenn das Spiel seinen 10. Geburtstag feiert, dass da immer noch ein Team drauf arbeitet, dass es immer noch eine Weiterentwicklung dieses Spiels gibt. Und ja, das June's Journey, das ist ein Spiel, ja, enorm erfolgreich, mit Abstand das erfolgreichste Spiel, was wir jemals gemacht haben. Und es wächst immer noch. Das ist jetzt über 3 Jahre alt und wir sehen da immer noch ein Wachstum von Nutzern und Umsatz, sogar ein kräftiges und starkes Wachstum von Umsatz und Nutzern. Ja, und das ist natürlich so, ja, der, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen würde, toll, wunderbar, dass uns das gelungen ist. Und insgesamt haben wir in der Geschichte von Huga 6, nach meiner Zählung, 6 Hits produziert, also 6 Spiele, die alle sehr erfolgreich geworden sind. Und das ist für eine Spielefirma recht viel, so jedes zweite Jahr einen großen Hit auf den Markt zu bringen. Und jeder war dann auch erfolgreicher jeweils als das Vorgängerspiel. Und es ist aber schon so, dass einzelne Spiele auch Unternehmen dann wirklich über ein Jahrzehnt tragen können, wenn es sehr gut funktioniert. Da gibt es auch im Spielebereich genug Beispiele. King zum Beispiel lebt seit im Grunde 9 Jahren oder 8 Jahren von Candy Crush. Mhm. Und naja, Minecraft, Mojang ist eine Firma, ein Spiel. Und da gibt es ganz, ganz viele weitere Beispiele.
Mhm. Alles klar. Ist es eigentlich immer noch so, dass ihr weiter diesen Fokus auf diese belohnte Videowerbung setzt oder was ist eure Haupteinnahmequelle?
Das ist so etwa 20-25%. Also Werbung in den Spielen ist 20-25%. Das ist auch schon einige Jahre so. Das ist eine neue Einnahmequelle, die wir uns erschlossen haben in den letzten Jahren. Das heißt, ich kann als Spieler entscheiden, ich möchte jetzt ein Video schauen, dann schaue ich diese 30 Sekunden Werbung und bekomme dafür eine Belohnung im Spiel. Und das macht einen sehr hohen Prozentsatz der Spieler, also weit, weit über die Hälfte. Mhm. Aber die Einnahmen pro Videowerbung sind natürlich gering. Und dann ist es so, dass man In-App-Purchases machen kann, dass man also innerhalb der Spiele Geld ausgeben kann. Und da reden wir so von so einem niedrigen, zweistelligen Prozentsatz ungefähr. Also das ist jetzt auch branchenweit so von Spielern, die das jemals überhaupt machen. Und das macht so 75-80% der Einnahmen aus.
Vor 1,5 Jahren wurdet ihr dann übernommen. Hat sich seitdem was verändert? Außer, dass ihr natürlich sagt, dass ihr den Umsatz verdoppelt habt und so weiter und so fort, aber vielleicht intern?
Ja, sogar mehr als verdoppelt, deutlich mehr als verdoppelt sogar seitdem. Seit meiner Ankündigung sind ja auch schon wieder 6 Wochen her. Seitdem haben wir nochmal deutliche Umsatzsteigerungen erlebt. Es hat sich wenig verändert. Ich denke, wir sind so, ich würde das, glaube ich, zusammenfassen, ungefähr 80% ist noch genauso, als wenn wir ein unabhängiges Unternehmen wären. 10% ist anders, weil es anders sein muss, weil wir jetzt Teil des großen Politikerverbundes sind. Das wären so Dinge wie Financial Reporting, auch im Bereich Recht, Legal. Also Dinge, die einfach bei einem großen Konzern wie Playtika aus regulatorischen Gründen oder buchhalterischen Gründen, wo einfach ein paar Änderungen einfach erforderlich waren und was auch jeder sehr gut versteht. Und dann machen wir vielleicht 10% anders, weil wir gelernt haben von Playtika und weil wir Erkenntnisse gewonnen haben und Dinge hinzugelernt haben, die wir besser machen. Also insbesondere, wenn es geht um so das Thema Live Operations, wie halte ich ein Spiel frisch, wie sorge ich dafür, dass ich jeden Tag ein Event habe, dass jeden Tag etwas Neues passiert, dass ein Spiel sehr dynamisch wirkt, wo jeden Tag irgendetwas Neues passiert und vielleicht auch, was das bedeutet, wie viel Personaleinsatz eigentlich auf so einem Spiel sein sollte, dass man nämlich doch durchaus noch mit deutlich größeren Teams an einzelnen Spielen arbeiten kann.
Hm. Kannst du vielleicht mal diesen Prozess beschreiben, wie es zu dieser Übernahme kam, was da vielleicht auch an Zeit vorab nötig ist, um das vorzubereiten und vielleicht auch ein paar Tipps, wie andere Gründer das vielleicht besser machen können?
Ja, ich habe vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren von einem Gründer eines anderen Spieleunternehmens. Die Firma heißt PopCap. Man kennt vielleicht Plants vs. Zombies oder Bejeweled oder andere Spiele. Und einer der Gründer von PopCap, John Vici, der hat mir damals gesagt, von außen sieht es vielleicht so aus, als ob sich dein Unternehmen in einer linearen Gerade bewegen würde, von unten links nach oben rechts. Aber in Wirklichkeit ist es eine Wellenbewegung. Das sind Hochs und Tiefs. Und man kann ein Unternehmen eigentlich nur verkaufen, wenn es in einer positiven Phase ist, wenn es in einer Hochphase ist, wo es wächst, wo es profitabel ist in der Regel, wo es eine positive Entwicklung gibt. Und gleichzeitig unterliegt der Markt Schwankungen. Es gibt Phasen, wo es sehr große Aktivität gibt für Börsengänge oder auch für Unternehmenstransaktionen. Und dann gibt es Phasen, wo das nicht der Fall ist, wo aus verschiedenen Gründen der Appetit der anderen Marktteilnehmer extrem niedrig ist. Und er hat gesagt, diese Kurven, diese Höhen und Tiefen und diese Wellen und Täler, das sorgt dafür, dass vielleicht höchstens alle 5 Jahre mal eine Phase ist, wo sich beides überlappt und der Markt in einer positiven Phase ist und dann Unternehmen auch. Mhm. Und da ist sehr viel dran.
Das heißt, ihr hättet auch 2013 verkaufen können oder erst ein paar Jahren wieder?
Aus meiner Sicht hätten wir verkaufen können, der eine Phase gab es sehr früh, wir haben ja 2009 gegründet, und eine Phase gab es schon nach 2 Jahren, Anfang 2011. Da haben wir dann aber gesagt, wir machen eine Finanzierungsrunde. Und dann gab es nochmal eine Phase, eine kurze Phase, Ende 2013 bis Anfang 2014. Und dann das nächste Mal Ende 2018. Mhm. Also in den 10 Jahren gab es im Grunde 3 Zeitfenster, die jeweils vielleicht 6 Monate lang waren. Mhm. Und jetzt war unsere Entwicklung in den letzten 1,5 Jahren sehr positiv. Das heißt, in den letzten 1,5 Jahren hätte man wahrscheinlich auch so eine Transaktion durchführen können. Aber man weiß immer nicht, was passiert. Ja? Also die Corona-Krise, die hat uns alle, glaube ich, extrem überraschend getroffen. Und da gab es Startups, die haben ihre Finanzierungsrunde oder ihren Unternehmensverkauf gerade noch kurz vorher durchgebracht. Und bei anderen ist es daraufhin gescheitert. Also man muss sich dessen bewusst sein, dass es diese begrenzten Zeitfenster gibt. Das ist einfach erstmal mein erster Tipp. Dass wenn man so eine Transaktion machen möchte, man muss sich einfach bewusst sein, wenn man so ein Zeitfenster nicht wahrnimmt und es passiert etwas Unvorhergesehenes, bin ich, sind meine Investoren, sind meine Mitgründer, ist das Unternehmen, sind wir bereit, potenziell nochmal 5 Jahre zu warten? Das muss nicht so sein, aber man muss dafür bereit sein, weil wenn man sonst sagt, man wartet, dann muss man bereit sein, nochmal 5 Jahre zu warten. So, und das war bei uns so, dass das sowohl 2011 als auch 2013, 14 so war, dass ich gesagt habe, in beiden Fällen ist es deutlich zu früh. Dann war es so, dass wir ja durch eine schwere Krise gegangen sind. Das war so etwa 2015, 16, 17, wo wir uns komplett verzettelt haben, wo wir viel zu viele Genres gleichzeitig versucht haben zu erobern und auch Umsatzrückgänge hatten, Verluste, wir haben Entlassungen vornehmen müssen. Das war auch eine schwere Phase. Ich weiß nicht, ob wir da gleich nochmal drüber reden wollen. Und dann waren wir raus aus dieser Phase, Anfang 2018. Und hatten unsere Strategie geschärft, die Mitarbeiterstimmung hatte sich wieder deutlich verbessert, unser Umsatz wuchs, wir waren gut aufgestellt, wir waren in einer positiven Entwicklung und dann kamen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen ist es so, dass wir als Unternehmen in einer Größe waren, ungefähr 200 Mitarbeiter, einen Umsatz, der damals eher noch unter 100 Millionen pro Jahr lag, wo man sich dann schon auch, also konkrete Zahlen kann ich nicht sagen, aber wir hatten eben einen 2-stelligen Millionenumsatz und noch keinen 3-stelligen Millionenumsatz im Jahr. Und wo ich mich schon gefragt habe, sind wir eigentlich groß genug? Es gibt eine Konsolidierungswelle in diesem Markt, in diesem Spielemarkt, sind wir eigentlich auf Dauer groß genug? Und wir können das alleine schaffen, aber eigentlich wären wir besser aufgestellt als Teil eines Verbundes. Das war so das Erste. Und das Zweite war, auch für meine Investoren, die zu dem Zeitpunkt auch schon 9 Jahre investiert waren. So ein Venture Capital Fonds hat ja auch einen Investitionshorizont. Das ist in der Regel so bis 10 Jahre. Muss ich eigentlich auch eine Lösung finden? Entweder wir verkaufen das gesamte Unternehmen oder ich ersetze meine Frühphaseninvestoren durch Spätphaseninvestoren. Und dann war es für mich natürlich auch so, dass ich mich auch gefragt habe, gut, nehmen wir an, ich verkaufe jetzt nicht. Dann bin ich jetzt noch mal eine ganze Reihe von Jahren Gründer in einem Zustand, wo wir das Unternehmen dann vielleicht potenziell an die Börse bringen oder vielleicht dann erst in 5 Jahren einen Verkauf machen. Und danach bin ich dann auch noch mal einige Jahre an Bord. Und ich habe mich im Grunde gefragt, gut, ich bin jetzt 40, bin ich jetzt bereit quasi noch mal auf ein Jahrzehnt? Und habe gemerkt, wahrscheinlich ist es zu lang. So. Und diese ganzen Faktoren kamen zusammen. Und daraufhin haben wir das dann begonnen, im Grunde im März 2018 gedanklich und das so intern vorzubereiten. Und der Verkauf war dann ja Ende November 2018. Und das ist wahrscheinlich so das Schnellste, was man sich realistisch vorstellen kann, wie lang so ein Prozess dauert. So ein Dreivierteljahr ist schnell. Von dem Gedanken, wir ziehen das in Erwägung und wir beginnen mit der ersten Vorbereitung, bis die Unterschrift ist vollzogen. Dafür ist etwa ein Dreivierteljahr, ist sehr schnell.
Jetzt hast du es ja so ein bisschen persönlich an dir gerade genannt, die Gründe, natürlich auch an Investoren und deren Fonds, aber das klang gerade so, naja, ich möchte es nicht machen, dann verkaufen wir jetzt so ungefähr. Aber wie viel Mitspracherecht hatten da Holzbrink, Ventures und Co.?
Naja, das war schon... Also als ich als Gründer, als ich 2009 Venture Capital aufgenommen habe, da war mir sehr bewusst, wie toll das ist. Wir haben damals 500.000 Euro Investment bekommen von Holzbrink Ventures und dann wenige Monate später, die zweite Finanzierungsrunde war dann 5 Millionen Euro, sowohl von Holzbrink als auch von Balderton Capital. Und da war mir klar, ich bekomme hier sehr viel Geld als junger Gründer. Und gleichzeitig gehe ich damit auch eine Verpflichtung ein, dass wenn es erfolgreich ist, dass ich da auch einen Ertrag an die Venture Capital Geber zurückgebe. Das heißt, mir war schon klar, es gibt so einen Zeitraum von etwa einem Jahrzehnt und wenn es gut läuft, sollten die dann in der Lage sein, ihre Anteile zu verkaufen. So. Und insofern mussten wir da gar nicht so groß drüber reden, weil mir schon klar war, ja, das ist meine Verpflichtung als Gründer, dann auch meinen Investoren, wenn ich erfolgreich bin, einen Ertrag zurückzugeben. Und deswegen war auch dann klar, 2018, das könnte jetzt das Zeitfenster sein, vielleicht warten wir auch noch 1 oder 2 Jahre. Aber irgendwo so in diesem Fenster, entweder ein Börsengang oder ein strategischer Käufer oder wir nehmen Spätphaseninvestoren dazu. Und am Ende war das eine Entscheidung, die primär schon ich getroffen habe, aber wo mir natürlich auch bewusst war, welche, sag ich mal, Verpflichtung ich meinen Investoren gegenüber habe. Und das, glaube ich, ist auch wichtig als Gründer, dass diejenigen, die einem wirklich 10 Jahre unterstützt haben, dass man denen dann auch was Gutes tut. Das halte ich auch für absolut gerechtfertigt. Ja, denn auch während dieser 10 Jahre hätten die, also ich hätte vollstes Verständnis gehabt, wenn ich 2017 gekündigt worden wäre.
Ja, sagt sich jetzt natürlich sehr leicht. Ne? Wenn wir häufiger mal bei Gründerszene über Finanzierungsrunden sprechen, mittlerweile sind die ja sehr, sehr hoch. Ja? Ab 10 Millionen wird es ja erst spannend, so ungefähr, leicht übertrieben gesagt natürlich. Dann kriegt man häufiger von Lesern so Kommentare wie, oh, ich hätte jetzt auch gerne mal 10 Millionen für mein Startup nebenbei eingesammelt. Das kriegst du ja bestimmt auch mal so am Rande mit. Was würdest du solchen Leuten antworten?
Ja, also, zum einen sammelt man 10 Millionen nicht nebenbei ein. Wir haben ja 3 Finanzierungsrunden gemacht und auch in Phasen, wo wir sehr erfolgreich waren. Und das, jedes Mal war es so, dass de facto ich 3 Monate lang fast nichts anderes gemacht habe, als mich um diese Finanzierungsrunde zu kümmern und das Tagesgeschäft darunter gelitten hat. Zum Zweiten ist es natürlich toll, wenn man für sein Unternehmen Geld bekommt, weil es ermöglicht zu investieren und weil es ermöglicht, einfach zu wachsen und auch vielleicht die nächste Krise dann auszusitzen, statt darin zugrunde zu gehen. Aber das Dritte ist auch eine unglaubliche Verpflichtung. Und wenn ich Geld einsammle, dann gehe ich zum einen damit die Erwartung ein, dass ich den Wert des Unternehmens erhöhe und dass es in einigen Jahren ein Vielfaches wert ist. Und zum Zweiten erzeugt es auch einen Druck, es auszugeben. Und das kann sehr gefährlich sein. Also ich habe auch Gespräche erlebt, auch bei anderen Unternehmen und auch bei VUCA. Wir haben 27 Millionen Dollar auf der Bank. Wie geben wir die aus? Und gemeint war natürlich, wie investieren wir die so, dass sie einen positiven Ertrag bringen? Aber der Gedanke war von, wir haben große finanzielle Mittel, was machen wir jetzt damit? Und das war eines der kleineren Dinge, die auch dazu geführt haben, dass wir eben in diese große Krise gegangen sind. Also der Hauptgrund war, wir haben uns verzettelt und der Hauptgrund war mein Fehler, dass unsere Strategie nicht klar genug war. Das war wirklich der Hauptfehler. Aber es gab eben auch Nebenaspekte, wie zum Beispiel diese Diskussion, wie geben wir unser Geld aus. Das war nicht hilfreich.
Ja. Man hört ja häufiger von Gründern den Tipp, nimmt erstmal möglichst viel Geld aus und dann macht man schon irgendwas damit. Bei dir klingt das gerade genau andersrum, dass man erstmal schauen sollte, wie viel Geld man braucht.
Ich würde mehr Geld aufnehmen, als ich brauche, um die nächste Krise durchlaufen zu können. Denn wenn ich Geld aufnehmen kann, dann ist das etwas sehr Positives und es kann sein, dass das in 6 Monaten nicht mehr der Fall ist. Das heißt, ich bin sehr dafür, mehr Geld aufzunehmen, als man braucht. Und wenn ich denke, ich brauche jetzt Geld, um das nächste Jahr zu schaffen, dann ist es durchaus auch hilfreich, wenn daraus ein 2 oder 3 Jahre Runway wird. Mhm. Wovor ich warne, ist vor Gedanken, wie investiere ich dieses Geld? Man legt es lieber auf die Bank, als dass man es für Dinge ausgibt, die man nicht für sinnvoll hält. Davor warne ich sehr. Also das ist eine große Versuchung, nach großen Finanzierungsrunden zu sagen, ja, jetzt müssen wir aber schneller einstellen, jetzt müssen wir schneller wachsen, jetzt müssen wir mehr Geld für Werbung ausgeben und so weiter. Und bei all diesen Maßnahmen muss man sich fragen, würde ich die machen, wenn es mein eigenes Geld wäre? Ist das eine sinnvolle Investition?
Mhm. Aber es stehen natürlich auch Investoren dahinter, die dann sagen, so, jetzt hast du Geld bekommen, jetzt mach mal ein bisschen mehr draus. Ist da nicht trotzdem dieser Druck da, das auch zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Der ist da. Und da muss man dann als Gründerin oder als Gründer argumentieren, warum es eben keinen positiven oder warum das Risiko zu groß ist, warum es keinen positiven Return on Investment gibt. Und es kann aus meiner Sicht durchaus helfen, wenn man ein Board hat oder einen Beirat, wo eine Person erfahrener Unternehmer ist, wo sie oder er solche Dinge schon mal erlebt hat und wo solch eine Unternehmerin oder ein Unternehmer dann auch aus eigener Erfahrung sagen kann, ja, das ist ja alles schön und gut, aber nur weil wir Geld haben, heißt es nicht, dass wir es ausgeben sollten.
Hm. Du hattest gerade nochmal die 2015er und 16er Jahre von euch angesprochen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht nochmal über die ganzen Fehler reden, aber hast du vielleicht daraus Learnings gezogen aus dieser Zeit, die du gerne weitergeben möchtest?
Ja, ich glaube, es gibt bestimmte Dinge, die mir immer schon sehr wichtig waren bei WUGA, die sich auch bewährt haben, wie zum Beispiel unser Fokus auf Unternehmenskultur, unsere Mitarbeiter mit sehr großem Respekt denen gegenüberzutreten. Auch das hat sich, glaube ich, auch bewährt, wie viel wir investiert haben in unsere Mitarbeiter, in ständige Weiterentwicklung, in Fortbildung, in unser Büro und so weiter. Das hat sich alles als positiv herausgestellt. Ich habe allerdings viele Jahre lang unterschätzt die Bedeutung von Strategie. Strategie habe ich in den ersten Jahren meiner WUGA-Gründung immer abgetan als, das ist zwar nett, da kann man dann viel drüber reden und Papier produzieren und so weiter, aber das Wichtige ist doch eigentlich, was zu machen. Ich muss doch was tun, ich muss doch was machen. Und ich habe wirklich die Bedeutung von Strategie unterschätzt. Und in der Frühphase eines Startups ist es oft so, dass ich mich zum Erfolg iteriere. Da geht es dann um Product-Market-Fit. Und wenn ich da eine ganz klare Strategie habe, über 2, 3 Jahre im Voraus, wie ich etwas erreichen möchte, das kann von Vorteil sein, aber es kann auch hinderlich sein, wenn nämlich bestimmte Annahmen, die da drin stehen, sich als falsch herausstellen. Das heißt, in der Frühphase eines Startups kann es oft hilfreich sein, dynamisch zu sein, zu iterieren und zu sagen, wir gucken jetzt mal, was funktioniert. Wenn das Unternehmen dann aber größer wird, wenn ich zum Beispiel 100 Mitarbeiter habe, dann ist es so, dass ganz viele Entscheidungen, die getroffen werden, die treffe ich nicht mehr als Gründer, sondern die treffen Teamleiter, die treffen auch die einzelnen Mitarbeiter auf unterer Ebene. Und die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern ist enorm wichtig und die Abstimmung untereinander sind enorm wichtig. Und die Steuerung funktioniert auf keinen Fall mehr über Detailvorgaben. Und wenn ich da dann eine sehr klare Strategie habe, wenn ich sage, so wie es jetzt heute bei uns bei WUGA der Fall ist, wir haben eine ganz klare Zielgruppe, das sind sogenannte Casual Gamer, das sind Menschen, die sich normalerweise nicht als Spieler, als Gamer verstehen, sondern das sind zu 80% Frauen, Durchschnittsalter ist Ende 40, die spielen gerne vielleicht 1 Stunde am Tag, verfühlen sich aber nicht als Gamer, sondern das ist eine Form der Unterhaltung. Wir machen für die Spiele, die extrem leicht zu verstehen sind, und wir machen sogenannte Story-Driven Casual Games. Also alle unsere Spiele haben eine Geschichte und die Geschichte und die Charaktere spielen eine große Rolle und das ist das, was wir machen. Wir haben eine bestimmte Zielgruppe, wir haben eine bestimmte Art von Spielen, Geschichten und Story. Das spielt eine große Rolle und das ist eine Nische in diesem großen Markt. Und darin wollen wir die Besten sein und darauf konzentrieren wir uns.
Ja.
Das jetzt. Ist enorm wichtig und das haben wir ein paar Jahre lang vernachlässigt. Da haben wir opportunistisch reagiert und gesagt, wir machen jetzt mal dieses und wir machen jenes. Und das hat zu ganz vielen Problemen und Nachteilen geführt.
Jetzt hast du die ganze Zeit gesagt, wir bei WUGA, bald darfst du das nicht mehr sagen.
Ja.
Würde das fehlen?
Ja, wir haben am Anfang ja angefangen mit dem Lebenszyklus und den Babyjahren und so weiter. Ich denke, das wird bei WUGA vermutlich so sein, wie bei einem Vater, dessen Kind jetzt auszieht, studiert oder in eine andere Stadt zieht, um dort zu arbeiten. Ich denke, so in etwa werden die Gefühle sein. Also ich bin sicher, dass ich mit Stolz drauf blicken werde. Ich bin sehr optimistisch, was die nächsten Jahre angeht. Mein Management-Team ist super. Unsere Strategie ist richtig. Mein Nachfolger Nai Chang macht einen super Eindruck jetzt in den ersten 2 Monaten. Also ich bin sehr optimistisch, was die weitere Entwicklung angeht. Also ich glaube, ich werde so ein bisschen aus der Ferne mit Stolz darauf schauen, auf die Entwicklung der nächsten Jahre. Und natürlich wird es weiterhin Kontakte geben. Ja, so wie dann vielleicht die Kinder die Eltern besuchen, aus Sicht der Eltern viel zu selten, aus Sicht der Kinder häufig genug. So wird es dann weiterhin Kontakte geben und Berührungspunkte. Ich glaube, das wird so die Beziehung sein. Und gleichzeitig bin ich sehr froh, jetzt für mich die nächste Phase einzutreten. Ich will mehr Zeit für meine Familie haben und ich will auch dann nach dem Sommer, ich werde jetzt eine Sommerpause machen, nach der Sommerpause möchte ich verstärkt anfangen als Angel, mein Wissen weiterzugeben, zu investieren in junge Unternehmen und mit meiner Erfahrung hoffentlich zu helfen.
Auch mit Geld? Das hast du jetzt ausgelassen?
Ja, mit Geld auch. Geld, für mich ein Business Angel, der kein Geld investiert, der ist auch nicht committed. Nein, auch mit Geld.
Müsstest du denn noch arbeiten oder ist es so ein Hobby? Ein teures Hobby?
Ja, ich hoffe, dass es kein teures Hobby wird. Ich hoffe ja schon, dass da dann auch ein Ertrag bei rauskommt. Ich hoffe doch, dass wenn ich dann vielleicht 10 Investitionen mache, dass vielleicht einer dann das Geld zurückverdient für die scheitern. Ja, ich bin in dieser luxuriösen Situation, wo, also ich glaube, ich könnte mir jetzt keine Yacht kaufen. Das ist auch überhaupt nicht mein Ziel, ist überhaupt nicht mein Lebensziel. Aber ich müsste jetzt nicht mehr Angestellter werden. Und ehrlich gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich in meinem Leben nochmal Angestellter werde. Also ein Hobby wird es nicht sein. Also das ist jetzt eine Erfahrung, die ich mal machen möchte. Wie ist es als Angel Investor und vor allem auch als einer, der versucht, sein Wissen über das letzten Jahrzehnts weiterzugeben. Und danach werde ich entscheiden, was ich mache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt für die nächsten Jahrzehnte auf der Liege liegen werde oder Golf spielen werde. Ich habe noch nie Golf gespielt in meinem Leben.
Okay. Und, ja. Super. Zum Schluss des Podcasts haben wir immer noch so ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen.
Ja.
Bist du bereit?
Gerne.
9-to-5 oder Nachtschicht?
Nachtschicht.
Zebra oder
aber
Einhorn?
Dafür morgens lange schlafen.
Alles klar, also 5-to-Nachtschicht quasi.
Genau.
Zebra oder Einhorn?
Puh, Einhorn.
Berlin oder München?
Berlin.
Einzelgänger oder Klickenmensch?
Eher Klickenmensch.
Seriengründer oder Langzeitchef?
Ich hoffe, dass ich so lange lebe, dass ich beides schaffen kann.
Kopieren oder selbst erfinden?
Eher selbst erfinden.
Allein gründen oder im Team?
Im Team.
Auch für die Zukunft, ja?
Ach Gott, das ist jetzt Glaskugel. Aber es sagt ja schon was, dass ich 2009 beschlossen habe, ich möchte nicht alleine gründen und dann auf Patrick Paulisch und Philipp Möser zugegangen bin und die gebeten habe, meine Mitgründer zu werden. Das, glaube ich, sagt schon viel.
Okay. Und ganz zum Schluss, hast du vielleicht noch einen Gründer, Gründerin, Investor, Investorin, die du für diesen Podcast vorschlagen würdest?
Gute Frage. Da denke ich drüber nach und schickst dir die Pläne. Das ist jetzt ja hier keine Ice-Bucket-Challenge, oder?
Nein. Aber sind das so wenige oder so viele, dass du erst darüber
nachdenkst? Nein, das sind ganz viele und ich habe auch keinen guten Überblick, wer schon dabei war. Das muss ich ganz ehrlich zugeben.
Okay.
Und ich möchte jetzt nicht jemanden nennen, die oder der hier schon dabei war.
Okay, alles klar. Es bleibt ein Geheimnis. Super, dann danke für das Gespräch.
Vielen Dank, Georg.